Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch, und der hat eine Idee. Wenn ihr, liebe Arbeitgeber, uns noch mehr Aufträge in einen Arbeitstag hineinpackt und wenn wir uns dazu noch leistungssteigernde Medis einschmeißen, dann, ja, dann wäre der perfekte Beschäftigte geboren.
Dieser Hamster im Hamsterrad ist natürlich einer, der immer nur im Kreis rennt, sich nie fortbewegt und sinnlos Energie vergeudet. Alles geht in Hast und Aufregung vor sich, die Nacht wird zum Reisen, der Tag für die Geschäfte benutzt. Selbst die Erholungsreisen werden zu Strapazen für das Nervensystem.
Da zeigt sich an vielen Stellen, dass man dagegen eigentlich nichts tun kann, denn es ist klar, dass das Personal nicht mehr wird.
Das ist gleichzeitig aber auch etwas, was eigentlich nicht vorgesehen ist, ein abgebranntes Streichholz erneut zu verwenden, und wird in der Regel weggeworfen.
Burnout, so heißt das, was am Ende rauskommt, wenn wir uns, so richtig gehirngewaschen, eins fühlen mit unserer Arbeitsstelle. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist keine Idee von mir, solche Phänomene gibt es schon längst. In dem Wissenschaftsmagazin Nature haben dieses Szenario 7 Forscher bereits im Dezember 2008 publiziert. 2 davon arbeiten für die Pharmaindustrie. Die Forscher machen darin einen Vorschlag, wie toll sich soziale Ungleichheit beheben ließe, wenn die Universität etwa vor Prüfungen allen Studierenden Medikamente frei zur Verfügung stellen würde, wären die Zugangsvoraussetzungen identisch. Wir befassen uns heute im Hörsaal mit der angeblichen Volkskrankheit Burnout. Was zu ihr führt, ob es noch schlimmer damit kommt in der Gesellschaft, ob es nun eine Krankheit ist oder bloß Einbildung, und auch, ob man was dagegen tun kann. Zu Gast in der Sendung haben wir die Soziologin Greta Wagner, die sich mit Medikamenten befasst, die zur Steigerung der eigenen Leistung eingenommen werden. Greta Wagner kommt aber erst in ein paar Minuten dran. Zuvor hören wir Walter. Wer Walter genau ist, verraten wir erst nach dem Vortrag. Jetzt interessiert uns erstmal, ob Walter, der berufstätig und fleißig ist wie die meisten von uns, ob auch er sie kennt, die Erschöpfung nach einem langen Arbeitstag.
Ja, also da kann ich in der Tat auch ein Lied von singen. Ist jetzt schon einige Jahre her, aber da bin ich tatsächlich auch mal für mehrere Monate gleich ausgefallen, weil ich mich bei der Arbeit übernommen hatte, weil ich mich selbst falsch eingeschätzt hatte und weil ich auch so Warnsignale einfach eher versucht habe zu ignorieren und nicht weiter zu beachten.
Was waren das denn für Signale?
Die kann ich jetzt eigentlich auch erst im Rückblick sozusagen das alles viel besser erklären als vorher, dass so ein Grad der Erschöpfung, den wir jetzt heute Burnout nennen, habe ich inzwischen den Eindruck, das entsteht ja auch nicht von heute auf morgen. Das wächst so im Laufe der Jahre, wenn es berufsbedingt ist und man über längere Zeiten mit dem eigenen Anspruch, mit der Einteilung der Zeit, mit dem, was man sich vornimmt. Wenn das alles so ein bisschen zu massiv wird, dann kommen so Dinge, die dann später irgendwann dazu führen, dass man wirklich akut denn auch gar nicht mehr so richtig weiter weiß.
Also schlicht erschöpft hast du dich gefühlt?
Ja, ich habe mich erschöpft gefühlt, weiß inzwischen auch, dass ich mir zu viel vorgenommen hatte und einige Dinge vielleicht auch mit einer Erwartungshaltung versucht habe umzusetzen, die man auf Dauer so ohne weiteres durchhalten kann. Und rückblickend würde ich sagen, ich habe eigentlich auch vielleicht Glück gehabt einfach, denn bei ähnlichen Verhaltensweisen hätte ich auch vielleicht einen Herzinfarkt bekommen können. Wenn man mit zu viel Strom unter Dauerlast irgendwie aktiv ist, weiß man nicht, wo das Ganze endet.
Was tust du denn dagegen, dass das nochmal passiert?
Ich versuche vor allem, mich selbst ein bisschen im Auge zu behalten, besser als vorher. Und was ich jetzt in den Jahren, auch in den Gesprächen mit Fachleuten, in Gesprächen im Bekanntenkreis, was sich immer mehr für mich verdichtet, ist auch so die Einschätzung, dass Anspannung was Schönes ist und was Wichtiges ist und dass man das aber ausgleichen muss, auch durch Lebensphasen, Zeitabschnitte, Projekte, die mit weniger Anspannung verbunden sind und mehr der Entspannung dienen.
Mit Walter sprechen wir gegen Ende unserer Sendung weiter. Jetzt wollen wir aber erstmal hören, was die Wissenschaft bisher über den Burnout herausgefunden hat. Die schon angekündigte Greta Wagner ist Soziologin an der Universität Frankfurt. Sie ist Mitherausgeberin eines Buches, das da heißt Leistung und Erschöpfung, gesellschaftsfähige Depression. Und sie spricht nun eine gute halbe Stunde darüber. Aufgezeichnet haben wir ihren Vortrag an der Heinrich-Böll-Stiftung Berlin, und zwar am 18. November 2013, Burnout, warum unsere Gesellschaft so erschöpft ist.
Burnout ist ein Thema, das in den letzten 2 Jahren eine ausgesprochene Konjunktur erfahren hat, und man könnte sagen, dass der Peak der medialen Auseinandersetzung zu dem Thema ungefähr im Jahr 2011 war, wo wirklich kaum ein Magazin dieses Thema nicht zum Titelthema gemacht hat. Und beispielsweise sprach der Spiegel von einem Volk der Erschöpften, und dann bekam die Debatte auch bald schon so einen etwas polemischen Turn und die Zeit titelte noch jemand ohne Burnout. Erschöpfung, so scheint es, ist zu einem Signum der Gegenwart geworden. Es zeigt sich irgendwie, dass so verschiedene Disziplinen anfangen, sich um diesen Begriff Gedanken zu machen. Und der Burnout-Diskurs, der produziert eine Bildsprache. Also eins dieser Bilder ist ja auf dem Flyer drauf, den es zu diesem Abend gibt. Da gibt es einen Hamster, der im Hamsterrad rennt. Und all diese Bilder haben so eine bestimmte Bedeutung oder stellen so eine bestimmte Vorstellung davon, was Burnout ist und was es ausdrückt, ins Zentrum. Und auch immer eine bestimmte Ideologie, also eine bestimmte Vorstellung davon, wodurch Burnout verursacht wird. Und dieser Hamster im Hamsterrad ist natürlich einer, der immer nur im Kreis rennt, sich nie fortbewegt und sinnlos Energie vergeudet. Es gibt einen populären Ratgeber, wo empfohlen wird, das Hamsterrad aufzuklappen und in eine Karriereleiter zu verwandeln und aus dem Hamsterkäfig herauszuklettern. Ein anderes Bild ist zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Burnout bei der Google-Bildersuche eingibt, dann hat man ganz oft das Bild des abgebrannten Streichholzes, was natürlich irgendwie auch besorgniserregend ist, denn einerseits impliziert es, dass man entflammt wurde von der Arbeit, das ist gleichzeitig aber auch etwas, was eigentlich nicht vorgesehen ist, ein abgebranntes Streichholz erneut zu verwenden, und wird in der Regel weggeworfen. Ein sehr versöhnliches Bild ist das Bild des leeren Akkus. Und es ist, glaube ich, auch das populärste Bild dieses Diskurses. Und es verweist auf einen neuen Zirkel von Energieverausgabung und stellt eine Warnung dar, kurz bevor das Gerät sich abschaltet. Und in dem Menschenbild, das dieser leere Akku transportiert, ist die Energiebilanz des Ausgebrannten aus dem Gleichgewicht geraten und der Akku muss durch Therapie und Coaching wieder aufgeladen werden. Die mediale Aufmerksamkeit für das Erschöpfungssyndrom deutet darauf hin, dass Burnout nicht nur ein pathologisches Syndrom ist, sondern auch ein Kommunikationsmedium, mithilfe dessen eine Kritik an steigendem Leistungsdruck und überwältigenden Anforderungen in der modernen Arbeitswelt und im Kapitalismus der Gegenwart artikuliert wird. Im Kontext von Burnout ist wahlweise vom Problem ständiger Erreichbarkeit, der Beschleunigung der Lebensweisen oder der Gier nach Erfolg oberer Einkommensschichten die Rede. So schreibt Ulrich Bröckling, der Burnout-Patient ist nicht nur medizinischer Fall, sondern vor allem Sozialfigur. Wer Burnout sagt, spricht im Modus der Kulturkritik. Und tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von Burnout seit 2004 um das 18-fache gestiegen sind. Und obwohl Burnout keine anerkannte Krankheit ist, also im ICD-10, die internationale Klassifikation der Krankheiten, da ist es ein kleiner Unterpunkt unter Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Da wird Burnout genannt. Aber es ist eben keine eigenständige Diagnose. Und der Diskurs ist voller Stimmen, die postulieren, Burnout gäbe es deshalb gar nicht. Und es handelt sich nicht um ein isoliertes Syndrom und würde sich um nichts anderes handeln als eine Depression und müsste auch medizinisch genauso behandelt werden, diagnostiziert und therapiert werden. Gerade der Vorwurf aber, dass es sich bei Burnout nicht um eine richtige Krankheit handelt, sondern um eine erfundene, dass es dem Syndrom an anthropologischer Konstanz fehlt, dass es also zeitgebunden ist, dass es sich um eine Modekrankheit handelt und die Symptome des Syndroms nur auf die Gegenwart bezogen sind, macht es eben so wertvoll, sich anhand dieses Phänomens die Gegenwart anzuschauen und es zu nehmen für eine soziologische Gegenwartsanalyse. Ich werde im Folgenden deswegen weniger darüber sprechen, ob Burnout als psychische Krankheit anerkannt werden sollte und in welchem Verhältnis die Symptome zu jenen der Depression stehen. Ich betrachte Burnout als Indikator für ein soziales Phänomen, was deutlich über medizinische Begriffe hinausweist. Und was jedenfalls unbestreitbar ist, ist, dass immer mehr Leute an einer emotionalen und körperlichen Erschöpfung leiden. Es gibt so 3 Symptombereiche, die zu Burnout gehören, nämlich emotionale und körperliche Erschöpfung, Zynismus und Gefühle der Ineffektivität und Momente der Depersonalisation. Der wichtigste etiologische Unterschied zur Depression ist aber mit Sicherheit, dass es eben ein Syndrom ist, was durch Arbeit hervorgerufen wird. Darum wird es im Folgenden auch hauptsächlich gehen. Zwei Hauptfaktoren werden in der arbeitspsychologischen Literatur genannt. Es gibt fast ausschließlich arbeitspsychologische Literatur über das Phänomen und kaum soziologische. Das war so ein bisschen die Idee, sich diesem Phänomen zu widmen. Zwei Faktoren werden da immer genannt, nämlich einmal, dass es sich bei Burnout um einen Mangel an Anerkennung für erbrachte Leistungen und Anstrengungen handelt oder dass es Folge eines Mangels an Anerkennung ist. Und der zweite Faktor ist, dass Burnout ein Resultat schlechter Einteilung subjektiver Kräfte sei. Und ich würde sagen, dass beide Erklärungen nicht grundsätzlich falsch sind, aber dass sie ein soziales Phänomen individualisieren, dass sie dazu beitragen, dass eine gesellschaftliche Problemlage entvergesellschaftet wird, indem eben nach wertschätzenden Vorgesetzten und Selbsttechniken nachhaltigen Ressourcenmanagements gerufen wird. Wie groß eben tatsächlich die Bedeutung sozialen Wandels für psychisches Leiden sein kann, zeigt ein Blick auf ein Erschöpfungssyndrom, das in den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts häufig diagnostiziert wurde und damals als Modediagnose par excellence galt, nämlich die Neurasthenie. Einige haben vielleicht schon mal davon gehört. In den letzten Jahren, als wieder mehr über Erschöpfung gesprochen wird, kam dieser Begriff wieder häufiger auf, aber es ist eben eigentlich relativ stark in Vergessenheit geraten. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts tauchte die zuerst in den USA auf, kurz darauf auch in Deutschland, und zwar als ein Leiden, das einige Parallelen zu Burnout aufweist und das als Nervenschwäche beschrieben wurde. In unserem Buch beschäftigt sich ein Schweizer Historiker Patrick Kuri mit dem Phänomen und auf dessen Ausführungen werde ich mich im Folgenden stützen. Man ging also davon aus, dass das menschliche Nervensystem durch die modernen Lebensumstände, durch Fortschritte in Kommunikation und Transport und die damit einhergehende Beschleunigung überansprucht werde. Der deutsche Nervenarzt Wilhelm Erb schreibt, ich zitiere, alles geht in Hast und Aufregen vor sich, die Nacht wird zum Reisen, der Tag für die Geschäfte benutzt. Selbst die Erholungsreisen werden zu Strapazen für das Nervensystem. In die Lebensverhältnisse bürgerlicher Eliten hatten sich durch technische Innovationen innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums verändert und sollten eben zu Symptomen führen wie Kopfschmerzen, Reizbarkeit, Hoffnungslosigkeit, Schlaflosigkeit, Verlangen nach Drogen und eben Erschöpfung. Interessant ist, dass die Neurasthenie zumindest in ihrer ersten Phase, also es gibt irgendwie ein primäres und ein sekundäres Neurasthenie-Konzept, in der ersten Phase der Neurasthenie, eben ungefähr bis 1900 oder etwas darüber hinaus, stellte sie tatsächlich ein Distinktionsmerkmal dar, weil es als eine Krankheit gedacht wurde, die man eigentlich nur bekommt, wenn man eben zu Eliten gehört. Das ist eine Krankheit, die Frauen nicht bekommen könnten und auch die Schwarze nicht bekommen könnten. Und Arbeiter auch nicht. Der amerikanische Nervenarzt George Beard schrieb 1881, dass die Neurasthenie eine Krankheit der weißen städtischen Mittel- und Oberschichten sei, von der vor allem Brainworkers betroffen seien, nämlich Kaufleute, Juristen, Wissenschaftler und Geistliche. Auch Beard verglich die Menschen, die an Neurasthenie litten, mit Batterien, die durch Anstrengungen erschöpft werden. In der Vorstellung war es so, dass Nerven bei hoher Belastung mit Widerstand reagieren würden, ähnlich wie bei einer schlecht leitenden Schaltung. Und deswegen mehr Nervenkraft aufgewendet werden müsse, um den Widerstand zu überwinden, was dann eben zu dieser Erschöpfung führe und dazu, dass die Reserven aufgebraucht würden. Die Neurasthenie wurde therapiert, indem man einerseits versuchte, die Nervenkraft zu stärken und auf der anderen Seite eben zu lernen, Überanstrengungen zu vermeiden. In West- und Mitteleuropa breitete sich die Neurasthenie aus, besonders auch in Deutschland, durch sein schnelles wirtschaftliches Wachstum und vor allem durch die rasante Urbanisierung von Berlin. Und ein relativ bekannter Neurasthenie-Patient war Max Weber, der jahrelang immer in Kuren fuhr, um dieses Leiden loszuwerden. Der Vorwurf, dass es sich bei der Neurasthenie um eine eingebildete Krankheit, eine Modediagnose handelte, die kein ernstzunehmendes Leiden darstelle, war ebenso verbreitet wie das Leiden selbst. Zum Beispiel schreibt der Bonner Psychiater Karl Pehmann 1888, jede Zeit hat, wie die sonstigen Moden, so auch ihre Modekrankheiten. Unter den modernsten dieser letzteren begegnen wir am häufigsten der Neurasthenie. Alain Ehrenberg bezeichnet in Das Erschöpfte Selbst die Neurasthenie sogar als die erste Modokrankheit überhaupt. Außerdem, so schreibt Ehrenberg, sei die Neurasthenie der Ausgangspunkt für eine neue gesellschaftliche Aufmerksamkeit für das psychische Leiden. Ich zitiere aus Das Erschöpfte Selbst. Für sie, also für die Neurasthenie, ist der Begriff des Exogenen grundlegend. Etwas, das von außen kommt, hat eine innere Wirkung, hat eine pathologische Reaktion der Person zufolge. Mit Eintritt des Ersten Weltkriegs verliert das Neurasthenie-Konzept an Bedeutung Es ist ein bisschen unklar, woran es genau liegt, weil es gab ja eigentlich eine starke Fortschritte in der Psychiatrie in dieser Zeit oder eine starke Ausbreitung der Psychiatrie als Institution. Aber es könnte eben auch sein, dass mit dem Ersten Weltkrieg diese städtischen Eliten einfach die Zeit nicht mehr hatten, zur Kur zu fahren und mit dem Problem, dass sozusagen die Behandlung dafür nicht mehr zur Verfügung stand, auch die Diagnose an Bedeutung verlor. Einige Parallelen zwischen den beiden modernen Zivilisationskrankheiten Neurasthenie und Burnout lassen sich aber bereits andeuten. Nämlich zum einen, dass der Zusammenhang zwischen Erschöpfung und rasantem technologischen und damit natürlich auch sozialem Wandel auf beide Diagnosen zutrifft. Zum zweiten, dass beide assoziiert werden mit urbanen bürgerlichen Eliten. Dann eine weitere Parallele ist die Bildsprache, die in beiden Fällen an Elektrizität angelehnt ist und die sich entweder in leeren Batterien oder leeren Akkus ausdrückt. Und schließlich die Diskreditierung des Leidens als Modekrankheit. Sieht man beide Zivilisationskrankheiten als psychische Anpassungsprobleme an einen rasant sich vollziehenden sozialen Wandel, so stellt sich die Frage, wie sich der Wandel soziologisch beschreiben ließe, der Burnout als Leiden hervorbringt. Ich werde dies im Folgenden anhand zweier Faktoren versuchen, nämlich zum einen anhand des Begriffs der Authentizität und der Bedeutung, die dieser Begriff gewonnen hat. Und der zweite Faktor wird sein die Entgrenzung von Wettbewerben. Für die Bedeutung, die der Authentizität heute in der Arbeitswelt zukommt, sind die Anfänge der Burnout-Forschung instruktiv. Burnout wird häufig nämlich als schlichtes Leiden an Überarbeitung und Überanstrengung dargestellt. Aber nicht allein die Überanstrengung ist Ursache von Burnout, sondern die Überanstrengung im Kontext bestimmter normativer Erwartungen. Die Fabrikarbeiterin des 19. Jahrhunderts jedenfalls war mehr als überanstrengend und sicher auch ausgesprochen erschöpft, aber sie hatte eben keinen Burnout. Schwere körperliche Arbeit führt zu einer ganzen Reihe von Krankheiten und Belastungsstörungen. Auch starre Routinen in Fabriken führen natürlich zu Erschöpfungszuständen und zu Rückenleiden und allen möglichen Krankheiten. Aber es ist eben etwas Spezifisches, was Angestellte der Gegenwart besonders anfällig macht für Burnout, und das ist ihre Enttäuschung. Herbert Freudenberger, das war ein New Yorker Analytiker, der als Kind aus Deutschland vor den Nazis floh und dann bei einer Tante in New York aufwuchs, hat Burnout erstmals beschrieben, 1974, und er engagierte sich neben seiner eigenen psychotherapeutischen Praxis in der Free-Clinic-Bewegung in Spanish Harlem. Er hat so freiwillig neben seinem Beruf mit Drogenabhängigen gearbeitet und mit Prostituierten und beobachtete dann irgendwann bei sich und bei seinen Kollegen zunehmend diese Anzeichen emotionaler Entleerung, Müdigkeit, zynische Einstellung gegenüber den Klienten. Und dann schrieb er eben diesen viel zitierten Gründungsaufsatz Staff Burnout im Journal for Social Issues. Die Diagnose Burnout erlebte dann in den Jahren danach eine große Konjunktur in den helfenden Berufen. Die damals entstehende Literatur richtete sich an ein politisch-kulturelles Milieu, in dem sich viele Angehörige dieser Berufe bewegten. Und Freudenberger selbst beschreibt im Jahr 75 in einem Aufsatz, der heißt The Staff Burnout Syndrome in Alternative Institutions, die besonders hohe Gefahr des Ausbrennens bei freiwilliger Arbeit im alternativen Helfermilieu. Und zwar damit, dass die Mitarbeiter sich eben in solchen Gruppen besonders stark ihrer Arbeit hingaben und weil sie sich als sozial, politisch, spirituell oder intellektuell erleuchtet begriffen, den Anspruch hatten, dieses den anderen auch zu ermöglichen und dann natürlich die Fallhöhe in solchen Gruppen besonders hoch war. In Europa expandierten dann in den 70er und 80er Jahren die sozialen Dienste im öffentlichen Betreuungs- und Fürsorgebereich und eine Generation angehender Sozialarbeiter wurde ausgebildet, die nicht nur ihren Klienten helfen wollten, sondern die auch versuchten, durch ihre eigene Arbeit zu einer sozialeren und gerechteren Welt beizutragen. Die entstandenen Stellen wurden also mit Absolventinnen besetzt, die voller Idealismus und mit dem Willen zur Veränderung mit ihren Schülern, Klienten und Patienten zu arbeiten begannen. Sie brachten ihre Subjektivität und ihr Mitgefühl, ihre politisch-utopischen Ansichten und ihr Wertesystem in ihre Arbeit ein. Und wenn sie merken, dass ihre Klienten sich nicht helfen ließen, nicht dankbar waren für das Engagement, das ihnen zuteil wurde, wenn sie feststellten, dass bürokratische Abläufe ihrem Engagement entgegenarbeiteten und dass die Arbeit, mit der sie sich ausgesprochen stark identifizierten, ihren Ansprüchen nicht genügte, dann zeigten diese Sozialarbeiterinnen eben diese Anzeichen emotionaler und körperlicher Erschöpfung. Sie wurden zynisch und sie grenzten sich von den Klienten ab, denen sie eigentlich helfen sollten. Durch die intensive wechselseitige Durchdringung von Privat- und Berufsleben, also durch die Investition emotionaler und persönlicher Ressourcen, entstand das Gefühl, als ganze Person gescheitert zu sein, wenn man auf der Arbeit gescheitert war und in der Arbeit mit den Klienten. Die schwedischen Autoren Barbro Bronsberg und Nina Westlund, die arbeiteten in der Erwachsenenbildung in den 80er Jahren und richten sich im Vorwort ihres Buches Ausgebrannt, die egoistische Aufopferung, ebenfalls an ein linksalternatives Milieu, wenn sie beschreiben, wie sie zu ihrer Beschäftigung mit Burnout kamen. Also sie schreibt, 1988. Wir hielten beide Kurse zum Selbstbewusstseinstraining ab. Es waren anregende, interessante und lehrreiche Kurse, in denen nicht nur wir, sondern auch die Teilnehmer alles hergaben. Ein Abschnitt über das Ausgebranntsein weckte besondere Aufmerksamkeit. Mit der Zeit veranstalteten wir eigene Kurse über das Ausbrennen und seine Vermeidung und viele, viele kamen. An jenem Tag, als eine Großkommune bei uns anfragte, ob wir in ihrem Bereich 16 Kurse über das Ausbrennen halten wollten, machten wir uns vor Verzweiflung und Begeisterung durch lautes Schreien Luft. Die Ursachen für Burnout wurden in dieser Zeit in verschiedenen Formen der Einschränkung und Verhinderung von beruflicher Selbstverwirklichung und Kreativität gesehen. Verkrustete und unflexible Strukturen und bürokratische Abläufe würden Mitarbeiter am Selbstausdruck hindern und zu Burnout führen. Und dann nochmal Bronsberg und Westlund, die schreiben, was schöpferische Tätigkeit behindert, Hemmungen, Furcht vor Blamage, eingefleischte Gewohnheiten, Unterdrücken der Fantasie, Verhinderung neuer Schritte durch Worte wie unmöglich, unrealistisch, mechanisches Reagieren auf die Umgebung. Um kreativ zu sein, muss man gegen althergebrachte Regeln verstoßen. Das Erstaunliche ist nun, dass diese Zeilen exakt so in einem zeitgenössischen Ratgeber stehen könnten, wie sie Ulrich Bröckling in das Unternehmerische selbst analysiert hat. Also Gewohnheiten abzulegen, Risiko einzugehen, optimistisch zu sein, ist längst Teil der Anforderungen geworden, die an Arbeitnehmerinnen aller Branchen heute gestellt werden. Es scheint so, als identifizierten sich heute Angestellte so sehr mit Unternehmenszielen wie linke Lehrer mit schwierigen Schülern. Für viele bedeutet ein Scheitern in der Arbeit ein Scheitern als ganze Person. Erstaunlich ist beim Anstieg der Burnout-Diagnose aber vor allem, dass viele Organisationsprinzipien, die gefordert wurden, dass sie eingeführt werden müssten, um Burnout zu verhindern, heute in vielen Unternehmen eben zur Managementstrategie gehören. Beispielsweise Arbeitszeitsouveränität, mehr Freiheit am Arbeitsplatz, Flexibilität, weniger starre Hierarchien, Möglichkeiten zum Einbringen eigener Interessen gehören zur Managementstrategie in vielen Unternehmen und sind vor allem Dinge, die Personalentwickler, die von außen in Unternehmen geholt werden, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Unternehmensberater, das sind die Inhalte, die versucht werden, in Abteilungen umzusetzen, wenn diese Abteilungen nach Modernisierungsmöglichkeiten suchen. Die Forderung nach mehr Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung in der Arbeit, die vor allem in den 80er Jahren erhoben wurde, trug zudem bei, was Arbeitssoziologen die Subjektivierung der Arbeit nennen. Wenn aber die Arbeitswelt nun flexibler geworden ist und die Forderungen nach der Subjektivierung der Arbeitswelt erfüllt wurden, warum leiden dann mehr und nicht weniger Leute an Burnout und an Erschöpfungszuständen? Aus der Forderung nach Möglichkeiten der Selbstverwirklichung in Arbeit ist eine Anforderung an Arbeitnehmerinnen geworden. Die Anforderung, die eigene Arbeit als Ergebnis intrinsischen Interesses, als etwas, das man tut, weil man es will und nicht, weil man es muss, darzustellen, ist eine der Zumutungen der Gegenwart. Die Forderung nach dem Abbau tayloristischer Arbeitsmodelle wurde vom Kapitalismus aufgenommen und durch Flexibilisierung, Deregulierung und Subjektivierung der Arbeit als Zugewinn an Autonomie und Authentizität dargestellt. Doch nicht die Selbstverwirklichung sollte realisiert werden, sondern unternehmerisches Handeln befördert. Indem der Forderung nach Authentizität und Autonomie in der Arbeit nachgekommen wurde, wurde gleichzeitig soziale Sicherheit kassiert. Die Art von Kritik, die solche Forderungen nach Autonomie und Selbstverwirklichung erhebt und die Bedeutung der Sozialkritik ins Hintertreffen geraten lässt, nennen Luc Boltanski und Yves Kerpelot in der Neue Geist des Kapitalismus Künstlerkritik. Ihr Gegenstand ist nicht wie bei der Sozialkritik eben der Abbau von Ungerechtigkeiten und wachsende soziale Ungleichheit, sondern die Unfreiheit und die Inauthentizität, die der Kapitalismus hervorbringe, seine starren Strukturen und seine mangelnden Möglichkeiten zur Selbstentfaltung. Max Weber hatte in Der Geist des Kapitalismus noch die zentrale Stellung der Ideen von Berufsmoral, von innerweltlicher Askese und rationaler Lebensführung, die den protestantischen Sekten im 17. Jahrhundert entstammten, für die Entstehung des Kapitalismus betont. So bezeichnen jetzt aber Poltanski und Kerpelot und der Neue Geist des Kapitalismus den Geist, von dem damals Weber sprach, als den ersten Geist des Kapitalismus, dem der zweite folgt, den sie in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnen lassen und in dem eben soziale Sicherheiten erkämpft wurden, Arbeitnehmerrechte wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter. Währenddessen der Kapitalismus dann erneut kritisiert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er und 70er Jahren als einer, der natürlich irgendwie in diesen tayloristischen und fadistischen Arbeitsverhältnissen soziale Sicherheiten ermöglicht hat, aber die Menschen zunehmend den Maschinen gleich macht, die Kritik an der Vermassung, die der Kapitalismus hervorruft und den mangelnden Möglichkeiten, eben authentisch und individuell in der Arbeitswelt zu sein. Genau, also dieser erste Geisteskapitalismus ist dann sozusagen mit dieser Berufsmoral, mit asketischer Lebensführung verbunden. Der zweite, sagen diese beiden Autoren, sei mit Verantwortung und Wissen verbunden. Und dieser dritte Geisteskapitalismus, der irgendwann um die 80er Jahre dann vielleicht sich tatsächlich durchsetzt, ist von dem Begriff der Aktivität geprägt. Boltanski und Chiappello schreiben, etwas in Angriff nehmen, sich verändern, sind Begriffe, die gegenüber einer oft mit Tatenlosigkeit gleichgesetzten Stabilität zunehmend positiv bewertet werden. Wenn in Ausgebrannt, also diesem Buch über Burnout dieser beiden schwedischen Sozialarbeiterinnen von 1988, noch die Rede davon war, man müsse eingefleischte Gewohnheiten ablegen, dürfe nicht mechanisch auf die Umgebung reagieren und müsse gegen althergebrachte Regeln verstoßen, so handelt es sich genau um jene Ideen, die den Geisteskapitalismus heute bilden und dem das unternehmerische Selbst der Gegenwart sich ausgesetzt sieht. Gleichzeitig gibt es natürlich den verbreiteten Wunsch, die neuen Freiheiten tatsächlich zu nutzen, Spaß zu haben an der Arbeit und sich Erfolge selbst zuzuschreiben, sich irgendwie zu investieren und den Eindruck zu haben, auch wirklich Veränderungen anstoßen zu können in der Arbeit. Und vermutlich entsteht da einfach eine gefährliche Kombination, wenn der Wunsch nach Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung trifft auf die Gefahr der Selbstausbeutung. Sowohl in flexibilisierten Unternehmensstrukturen als auch im aktivierenden Sozialstaat, wie ihn zum Beispiel Stefan Lessenich beschrieben hat, ist es notwendig geworden, die eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen immer aktiver in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Wozu es eben notwendig ist, sein ganzes persönliches Potenzial zu mobilisieren und einzusetzen. Dazu gehören nicht nur erworbene Fähigkeiten, sondern zum persönlichen Potenzial eines Menschen gehört es zunehmend auch, Emotionen zu steuern und Emotionalität zeigen zu können. Auch wenn Burnout weiterhin viel weiter verbreitet ist in so klassisch emotionalen Dienstleistungen wie unter Krankenschwestern, bei Lehrern, bei Angestellten in der Pflege und so weiter, kommt es trotzdem zu einer Emotionalisierung der ganzen Arbeitswelt. Die Rolle, die Emotionen in anderen Sektoren nicht klassisch emotionaler Arbeit spielt, steigt an und damit auch die Forderung, die ganze Person mit ihren persönlichen Interessen und Emotionen in die Arbeit einzubringen. Man spricht da immer von der Kommodifizierung von Emotionen, also dem Moment, in dem Emotionen selbst zur Ware werden. Die Dokumentarfilmerin Carmen Losmann hat 2011 einen wirklich ausgesprochen beeindruckenden Dokumentarfilm gemacht über die neue Arbeitswelt von Kopfarbeitern und über Strategien des Human Resource Management. Er heißt Work Hard, Play Hard. Und er zeigt eindrücklich, dass die vollständige Identifikation mit Unternehmenszielen auf der einen Seite verlangt wird, ebenso jedoch ein emotional kompetentes und authentisches Auftreten. Die Arbeit soll der Selbstverwirklichung dienen, aber im Rahmen enger institutioneller Vorgaben. Im Film gibt es eine Szene, in der ein junger Angestellter einer Energiefirma nach längerem Gespräch mit den Consultants von Kienbaum ein Feedback über seine Stärken und Schwächen erhält. Also die Consultants haben ihn länger interviewt, damit geht er raus, sie besprechen sich, er kommt zurück in den Raum und bekommt eben eine Rückmeldung. Und die Szene habe ich transkribiert. Also die Personalentwicklerin der Consultants-Firma fragt, ja, wie haben Sie auf uns gewirkt? Sehr dynamisch, lebendig und voller Tatkraft, wie jemand, der seinen Job mit Feuer und Flamme macht, sehr motiviert bei der Sache ist. Sie haben sehr optimistisch gewirkt, sehr engagiert. Was noch nicht so ganz voll und ganz da ist, ist dieses Thema Beziehungsorientierung, Perspektivwechsel, Einfühlungsvermögen. Also sich wirklich in die jeweils andere Person mit ihren Treibern und Motivationslagen hineinzuversetzen und zu schauen, was sie antreibt. Können Sie mit diesem Feedback was anfangen? Erkennen Sie sich wieder? Also der junge Junior Sales Manager sagt daraufhin, insgesamt erkenne ich mich in dem Feedback wieder. Was ich sehr interessant finde, ist natürlich Empathiefähigkeit gegenüber potenziellen Mitarbeitern. Finde ich ein interessantes Entwicklungsfeld, da möchte ich mich auf jeden Fall weiterentwickeln. Die Szene illustriert, wie vollkommen paradoxe Anforderungen, auf der einen Seite begeistert, enthusiastisch, aktiv und motiviert zu sein und gleichzeitig aber reflexiv und empathisch. Nach permanenter Selbstoptimierung auf der einen Seite zu streben und gleichzeitig authentisch. Alle Ehrenberg nochmal beschreibt in Das erschöpfte Selbst die Depression als eine Müdigkeit, man selbst zu sein. Im französischen Original heißt es ja auch La fatigue d'être-soi, also die Müdigkeit, man selbst zu sein, nicht wie im Deutschen Das erschöpfte Selbst. Und er unterscheidet zwei Versionen, die anzeigen, ob die schwierige Aufgabe gelungen ist, sich korrekt zu verhalten. Einmal die Angst, die mir anzeigt, dass ich ein Verbot überschreite, also eine Krankheit der Schuld, eine Konfliktkrankheit. Und auf der anderen Seite die Erschöpfung, die mich entleert, die mich handlungsunfähig macht, als eine Krankheit der Verantwortlichkeit, eine Krankheit der Unzulänglichkeit andererseits. das emanzipierte Individuum nach dem Zweiten Weltkrieg oder was sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg langsam entsteht, leidet so nicht mehr unter der Angst, Verbote zu übertreten, sondern unter der Erschöpfung, Anforderungen nicht zu genügen. Ehrenprojekt bringt dies auf den extrem oft zitierten Satz, sich befreien macht nervös, befreit sein depressiv. Betrachtet man aber die Arbeitswelt der Gegenwart, so wird deutlich, dass eben nicht nur das Streben nach Möglichkeiten der Selbstrealisation, danach man selbst zu sein, ermüdend wirkt, sondern eben auch dieser Wunsch in Verbindung mit den neuen Zwängen, die die Arbeitswelt prägen. Die schwedische Soziologin Elin Thunmann, die auch einen Aufsatz in unserem Band hat, die hat eine Studie gemacht, in dem sie Burnout-Patienten, die mindestens ein halbes Jahr krankgeschrieben waren, kurz vor Wiedereingliederung in die Arbeit interviewt hat. Das ist eine qualitative Studie. Das ist im Übrigen unglaublich interessant, in welchen Ländern Burnout als Diagnose verbreitet ist und in welchen nicht. Also in Skandinavien gibt es eine Burnout-Forschung und Leute erkranken an Burnout. Ebenso in den Niederlanden, aber jetzt war ich eben vor kurzem in England auf einer Konferenz und die hatten dieses Phänomen überhaupt nicht auf dem Schirm und fanden das sehr interessant, dass sie in Deutschland alle Burnout kriegen. Die haben zum Beispiel gesagt, ja, Burnout ist sowas, was so zynisch, ironisch als Yuppie-Flu aus den 80ern, also so eine Yuppie-Krippe oder so. Aber es gibt keinen ernsthaften Burnout-Diskurs zurzeit in England. In den USA bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, also auch nicht in diesem medizinischen Begriff, sondern eher so alltagsweltlich, ein Burnout, wenn man irgendwie erschöpft ist. Okay, also die schwedische Soziologin Elin Thunmann mit ihrer qualitativen Studie mit Burnout-Patienten. Sie beschreibt die große Bedeutung, die Arbeit für ihre Interviewpartnerin hatte. Alle gaben ein sehr persönliches Verhältnis zu ihrem Job zu haben und waren emotional stark involviert. Sie erzählten, ihre Arbeit zu lieben und ihre Aufgaben mit großer Leidenschaft nachzugehen. Und was besonders interessant ist, finde ich, an dieser Studie, ist, dass sie zeigt, dass Burnout eben nicht nur ein Phänomen ist, was irgendwie in oberen Einkommensschichten stattfindet und vor allem auch keins, was nur in kreativen oder emotionalen Tätigkeiten stattfindet. Also sie hat einen Kfz-Mechaniker im Sample, sie hat eine Angestellte in einer Bank, einen Mitarbeiter der Post etc. Okay, genau. Und dann gibt es Gertrud 50 zum Beispiel. Sie beschreibt ihre Gründe für ihr Engagement in ihrem Beruf als Hochschullehrerin und Forscherin. Sie sagt, ich tue das leidenschaftlich gern. Das ist genau das, was ich tun will. Die Arbeit habe sich, so sagt sie, rasch in ein Projekt verwandelt, auf das sie sich, Zitat, in einem solchen Maße mit Leib und Seele einließ, dass sie oft vergessen habe, dass auch noch andere Leute um sie herum sind. Darüber hinaus betonen viele der Befragten, dass die Arbeit für sie viel mehr war als eine Einkommensquelle, dass es ihnen nicht primär um eine schnelle Karriere gegangen sei oder um ein hohes Gehalt. Die 42-jährige Clara, die bald von ihrer Stellung als Briefträgerin zur Chefin eines Zustellzentrums aufstieg, sagt, dass ihr die Beförderung nicht sonderlich bedeutend erschien. Ich habe nie an eine Karriere gedacht, nie. Ich war immer ich selbst. Weil sie in allen Lebensbereichen sie selbst sein wollte, war es ihr auch wichtig, bei der Arbeit erstklassige Leistungen zu erbringen, Zitat. Die Vorschullehrerin Ulrike, 43 Jahre, zitiert Thunmann mit den Worten, ich habe das Bedürfnis, die Initiative zu übernehmen. Ich brauche ein Ventil für meine Kreativität, wenn es stagniert, bin ich gelangweilt. Und ich fühle mich in der Berufsrolle eingeengt, wenn ich nicht so frei arbeiten kann. Ich brauche diesen Flow. Ulrike erzählt, dass sie nie zögerte, neue Aufgaben zu übernehmen, wenn sie dachte, dass ihre Fertigkeiten zur Entwicklung eines Projekts beitragen könnten. Elisabeth, 36, ist Angestellte in einem Hotel und beschreibt die Zeit, bevor sie Burnout bekam. Sie habe das Gefühl gehabt, Zitat, je mehr ich tue und je kompetenter ich bin, umso besser bin ich als Person. Und dann denkt man natürlich, wenn ich bei der Arbeit gut bin, dann ist das meine Identität als Mensch. Ich war meine Arbeit. Gut bei der eigenen Arbeit zu sein, war eben für alle Befragten dieser Studie ein wichtiger Bestandteil ihrer Identität. Sie berichteten, dass ihre Arbeitgeber vor ihnen diese Identifikation aber auch eingefordert haben, ihnen gleichzeitig aber nicht die Ressourcen zur Verfügung stellten, um ihre Aufgaben zufriedenstellend zu erfüllen. Durch Stellenkürzungen und Restrukturierungsmaßnahmen wurden die Ressourcen immer knapper und Thunmann fasst das Ergebnis ihrer Auswertung zusammen, indem sie schreibt, alle waren bestrebt, sich selbst und ihren Werten bei der Arbeit treu zu bleiben. Sie hatten die Bedingungen, unter denen sie ihre Tätigkeiten verrichteten, jedoch nicht wirklich in der Hand. Die Ausgebrannten der Gegenwart, mit denen Thunmann sprach und die in allen Sektoren tätig sind, haben viel gemeinsam mit den Sozialarbeiterinnen der 70er und 80er Jahre. Beide müssen ihre Emotionen und ihre Subjektivität in den Arbeitsprozess einbringen und beide sind gezwungen, wieder Grenzen zu ziehen zwischen sich und der Arbeit, zwischen Arbeit und Freizeit und müssen sich schützen vor einer Überidentifikation mit den Erfolgen der Organisation, für die sie arbeiten. Wer daran scheitert, dem drohen psychische Belastungsstörungen, vor allem dann, wenn Erfolge ausbleiben, Anerkennung für Anstrengung verwehrt wird. Woran aber liegt es, dass immer mehr Menschen daran scheitern, diese Grenzen einzuziehen? Warum übernehmen die Angestellten die Ziele ihrer Organisation in so hohem Maße? Warum machen sie nicht früher Feierabend, kümmern sich um ihre Freunde, um ihre Kinder oder um sich selbst, anstatt um die Kennzahlen ihrer Abteilung? Eine Anfrage im Bundestag hat ergeben, dass die Zahl der Beschäftigten, die abends arbeiten, innerhalb von 10 Jahren um 46% angestiegen ist und dass außerdem die Anzahl der Beschäftigten mit überlangen Arbeitszeiten in genau diesen 10 Jahren um 23% zugenommen hat. Ein wichtiges Instrument, die Leistungen von Mitarbeitern zu steigern und ihre Selbstverpflichtung zu erhöhen, ist die Implementierung von Wettbewerben. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Wettbewerbe sind ein moderner Modus der Ressourcenallokation. Während sich die Verteilung von Gütern in feudalen Gesellschaften auf Grundlage eines angeborenen Status oder durch hierarchische Planung, im schlimmsten Falle durch Kampf, vollzog, gelten Wettbewerbe im Gegensatz dazu als demokratisch, friedlich, als fair und vor allem als effektiv. Sie werden eingesetzt, um Ressourcen nicht zu verschwenden, sondern sie effektiv zu distribuieren. Seit den 90er Jahren kam es jedoch zu einer zeitlichen und sachlichen Entgrenzung von Wettbewerben, sodass der Wettbewerb zunehmend die Sozialordnung als Ganze bestimmt. Einerseits werden immer mehr Güter über Wettbewerbe distribuiert, also vormals öffentliche Institutionen wie Krankenhäuser werden dem Markt zugeführt durch Privatisierung. Aber auch da, wo kein Markt existiert, werden Wettbewerbe zunehmend als Mittel zur Effektivitätssteigerung eingeführt. Also beispielsweise, wenn verschiedene Abteilungen einer gleichen Firma miteinander in einen Wettbewerb gesetzt werden oder ganz populär ist dieses Instrument an Universitäten heute, in öffentlichen Verwaltungen und so weiter. Das Fehlen von Wettbewerb gilt mittlerweile als Erklärung für Dysfunktionalitäten aller Art. Es kommt damit zusammenhängend, aber auch zu einer zeitlichen Entgrenzung von Wettbewerb, was sich darin äußert, dass sich die zeitlichen Abstände, denen man sich Wettbewerben ausgesetzt sieht, erheblich verkürzen. Wenn Sie zum Beispiel an die 70er Jahre denken, hatte man nach dem Hochschulabschluss, stand man natürlich im Wettbewerb mit anderen Absolventen um eine Stelle. Man hatte sich diese Statusposition aber eben für eine gewisse Zeit, in der Regel bis zur Rente, erkämpft. Und heute werden diese Abstände immer kürzer. Die Statuspositionen werden in immer kürzeren Abständen zur Disposition gestellt und müssen performativ immer wieder neu erkämpft werden. Besonders deutlich äußert sich das eben in befristeten Verträgen, die so eine Art institutionalisiertes Misstrauen sind, dass man eben aufhören würde, sich anzustrengen, wenn man sozusagen die Angst vor der Arbeitslosigkeit verlieren würde. Und tragischerweise ist es tatsächlich so, dass Universitäten und auch viele öffentlich finanzierte Einrichtungen dann noch stärker von betroffen sind als der privatwirtschaftliche Sektor. In der Erfahrung von Angestellten führen Befristungen zu einem erhöhten Leistungsdruck, dem Gefühl, außerordentliche Leistungen vollbringen zu müssen und den eigenen Wert für die Organisation fortwährend unter Beweis zu stellen. Hartmut Rosa, der ja dieses Buch Beschleunigung geschrieben hat, der sicher eine harte Konkurrenz war beim Buchstaben B, hat sich angeschaut, diese immer kürzeren Abstände, denen man Bewährungsproben ausgesetzt ist, im Kontext eben seiner Überlegungen zur Beschleunigung der Lebensverhältnisse. Während Wettbewerbe aber vorgeblich Ressourcen vermehren sollen, tragen sie zu einer massiven Ressourcenvernichtung bei, weil sie die Individuen zwingen, sich nur noch in ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit zu investieren. Jeder Wettbewerb, das ist sozusagen banal, produziert Gewinner und Verlierer. Jetzt gibt es aber viele Wettbewerbe, die in Winner-Take-All-Märkten stattfinden. Das heißt, wo es einen Gewinner gibt und der Rest verliert. Und das bedeutet, wenn in die eigene Wettbewerbsfähigkeit Ressourcen investiert werden, dass die Mehrheit der Wettbewerber in der Regel alle ihre Ressourcen verschwendet. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die drittmittelbasierte Forschung an Hochschulen. Also die führt eben dazu, dass irrsinnig viele Anträge geschrieben werden für Forschungsprojekte, die nie realisiert werden. Also eine enorme Ressourcenverschwendung von Arbeitszeit hochqualifizierter Forscher. Genau, also einerseits zerstören sie die Ressourcen, wenn man sozusagen zu den Verlierern eines Wettbewerbs gehört, und gleichzeitig verkürzen sie die Zeiten, in denen man Ressourcen neu bilden kann, wenn eben diese Abstände sich verkürzen. Burnout-Patienten geraten so in eine Verhetzung, bei der sie nach langen Stunden des Schlafens immer noch erschöpft aufwachen. Durch die Arbeitszeitsouveränität, die in vielen Firmen eingeführt wurde und die ja, das ist glaube ich total wichtig zu betonen, auch von Arbeitnehmern immer wieder gefordert wird, wird nicht mehr der betriebene Aufwand einer Mitarbeiterin gratifiziert, der in Arbeitsstunden ganz einfach messbar wäre, sondern der Erfolg, den sie im Wettbewerb mit anderen hat. Keine Ahnung, indem sie ein Produkt verkauft oder indem sie eben mit anderen Konkurrenten erfolgreich aus einem Wettbewerb hervorgegangen ist. Diese Erfolge werden eben zum Maßstab der Anerkennung. Wie lange man arbeiten muss, um diesen Erfolg zu erlangen, liegt aber in der eigenen Hand. Und das bedeutet erstens, dass Anerkennung ein relativ knappes Gut wird, weil eben viele Wettbewerbe eben so viele Verlierer produzieren. Und zweitens, dass man nie weiß, wann man genug gearbeitet hat, weil der Aufwand, den der Konkurrent betreibt, ja in der Regel unbekannt ist. Ich komme zum Schluss. Burnout ist ein subjektives Leiden an der Arbeit. Es ist eine Erschöpfung, die auf den Versuch folgt, in und durch Arbeit man selbst zu werden. Genau dieser Wunsch macht verletzlich und anfällig dafür, dass die eigene Subjektivität vernutzt wird. Die Entgrenzung von Wettbewerben und die Verdrängung kooperativer Sozialbeziehungen tragen zu dieser Vulnerabilität bei, weil sie den Druck erhöhen, sich in Konkurrenz mit anderen aufs Spiel zu setzen. Also was tun? Wir könnten die Erschöpfte als leidende Antiheldin der Erfolgskultur sehen, die, auch wenn sie nicht willentlich Widerstand leistet, so doch allen Imperativen der Gegenwart entgegensteht. Ihre Kreativität, ihre Zuversicht und ihre Leidenschaft wurden verbraucht, sie ist gelähmt, passiv und emotionslos und sie hat nichts mehr, was sie in Wert setzen könnte. Sie hat ihre Identifikation mit der Arbeit aufgebrochen, wenn auch in einem sehr schmerzvollen Prozess. Wo das Einswerden mit der Arbeit zu einer der Zumutungen der Gegenwart geworden ist und die Arbeit fortwährend als Ausdruck intrinsischer Interessen hervorzuheben ist, bekommt der Begriff der Entfremdung eine neue Bedeutung. Entfremdet zu arbeiten, also der eigenen Arbeit fremd zu werden, ist kein gesellschaftlicher Zustand mehr, welcher der Kapitalismuskritik verfällt. Heute scheint subjektive Widerständigkeit gerade darin zu liegen, sich die Arbeit nicht so stark anzuverwandeln, dass man mit ihr identisch wird. Unserer erschöpften Antiheldin ist die Arbeit fremd geworden, ihr Kollaps hat dazu geführt, dass sie kein Interesse mehr aufbringen kann, ihre Zeit lässt sie ungenutzt verstreichen, ihre Produktivität ist zusammengebrochen. Vielmals wurde gefordert, dass man Burnout als medizinische Diagnose endlich anerkennen müsste. Vielleicht aber müsste es genau darum gehen, auch ohne krank zu sein, eine Pause einlegen zu dürfen, wenn man erschöpft ist.
Soweit Greta Wagner, die vor der Böll-Stiftung in der Reihe Auf der Höhe Diagnosen zur Zeit über Burnout gesprochen hat. Die Böll-Stiftung dekliniert das ganze Alphabet dabei durch. Von A wie Authentizität bis Z wie Zombie.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute sind wir also bei B wie Burnout. Und jetzt sage ich euch auch, wer Walter genau ist, den ihr zu Beginn unserer Sendung ja schon kennengelernt habt. Es ist Dr. Walter Metscher vom Bundesverband VHW in Berlin. Er konzipiert dort Seminare rund um Kommunikation und Soft Skills und da spielt auch der Burnout eine wichtige Rolle. Die Teilnehmer kommen meist aus der öffentlichen Verwaltung, darauf hat sich der VHW spezialisiert. Und wir haben schon in dem Vortrag unserer Soziologin gehört, dass gerade die besonders betroffen sind. Wir vom Hörsaal haben Walter gefragt, warum das so ist, dass sich so viele so down fühlen heutzutage.
Über die Jahre hinweg habe ich ein sehr intensives Gespür dafür bekommen, dass die Arbeit in Behörden sich in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert hat. Fängt an mit dem kontinuierlichen Personalabbau. Es wird sehr viel mehr Personal abgebaut, als Arbeit wegfällt oder durch technischen Fortschritt ersetzt werden kann. In einer längeren Rückschau muss man sagen, es kamen erst die Budgetierer, die die Ressourcen neu verteilt haben, dann die Optimierer aus den Beratungsunternehmen und dann die Evaluierer, die dann nochmal bilanzieren, was man schon alles bewältigt hat und welche Effizienzsteigerung noch möglicher ist in der Zukunft. Und das ist eine Mühle, in der Behörden seit vielen Jahren schon mittendrin sind. Und das ist ein Rahmen, der eigentlich ganz anders ist, als wir das früher uns vorgestellt haben. Also ich habe den Eindruck, die meisten Beamtenwitze müssen umgeschrieben werden. Das passt nicht mehr zur aktuellen Situation.
Was erzählen denn die einzelnen Teilnehmer aus ihrem Leben? Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Es geht dabei nicht nur um den Einsatz und den Umgang mit Technik, sondern es wird jetzt viel im Team gearbeitet, was man vorher alleine gemacht hat. Die kommunikativen Fähigkeiten müssen andere sein als vorher im Umgang mit Bürgern, in der Öffentlichkeit insgesamt und untereinander. Und es werden jetzt auch in Behörden relativ viel kreative Herangehensweisen gefordert. Und das ist mir auch bei vielen Veranstaltungen immer mal wieder untergekommen, vor dem Hintergrund, dass in Behörden auch gerade die Altersstruktur eine besondere ist, weil der Altersdurchschnitt besonders hoch ist. Viele Beschäftigte dort in den Behörden auf einmal mit Dingen konfrontiert sind, die von ihnen erwartet werden, die sie nie gelernt haben. Die haben in ihrer Ausbildung mit Kreativität und Computern und kommunikativen Fähigkeiten wenig zu tun gehabt. Die haben eine fachlich-sachliche Ausbildung durchlaufen und jetzt sind sie in einer Behörde, die auf einmal ganz anders tickt als noch früher. Sodass ich meine, auch eben so diese zwei Grundelemente zu erkennen, die das Risiko steigern für einzelne Betroffene, dass sie irgendwann nicht mehr fertig werden mit allem.
Und was sagen die Jüngeren, die etwa 30-Jährigen, stecken die das alles weg und arbeiten wie Tiere?
Das kann man so generell nicht sagen. Sie machen sich aber vielleicht weniger Gedanken darum, weil sie noch in einer, sag mal, Energiephase sind, in der der Akku noch funktioniert und alles mit Energie versorgen kann. Frau Wagner hatte ja auch dieses Bild des Akkus uns mit vorgeführt, was aus meiner Warte auch ganz gut zutrifft. Man kann nicht sagen, dass die Jüngeren per se sich in Sicherheit wiegen können, weil sie alles im Griff haben. Bestimmte Anforderungen, wo sie als Jüngere im Nachteil sind, weil es ihnen noch ein wenig an Lebenserfahrung mangelt, da haben die dann an anderer Stelle mitunter ein Problem, wo die erfahrenen Mitarbeiter hier und da stressfrei mit bestimmten Sachen umgehen können, dafür aber größere Computerprobleme haben. Und ich habe festgestellt, dass sich eigentlich auch unterschiedliche Problemrichtungen ganz gut unterscheiden lassen. Das eine ist die reine Masse an Arbeit. Wenn ich in einer Behörde sitze und Anträge bearbeiten muss und ich mir vorstelle, ich kann jetzt in durchschnittlicher Weise 10 Anträge pro Tag bearbeiten, es wachsen aber jeden Tag 12 neue Anträge neu auf dem Tisch nach, dann bekomme ich irgendwann ein Problem. Das ist einfach ein Massenproblem. Da zeigt sich an vielen Stellen, dass man dagegen eigentlich nichts tun kann. Denn es ist klar, dass das Personal nicht mehr wird. Ich habe auch nicht mehr Arbeit auf dem Tisch als die Kollegen. Ich werde nicht gemein behandelt, sondern das Volumen ist inzwischen insgesamt so, dass es eigentlich gar nicht mehr vernünftig zu schaffen ist. Und da höre ich immer wieder von Organisationseinheiten, auch die inzwischen schon sich in der Situation befinden, dass der Normalbetrieb eigentlich nur dann aufrechterhalten werden kann, solange keiner in Urlaub ist und keiner krank ist. Und sobald irgendwer fehlt, gerät die ganze Organisation irgendwie ins Hintertreffen.
Du hast selbst eine Therapeutin, eine Ärztin mit in deinen Seminaren. Wenn du sagst, das Problem ist gar nicht vom Volumen her in den Griff zu bekommen, was rät die Ärztin denn deinen Teilnehmern? Wie sollen die mit diesen Erschöpfungssyndromen umgehen?
Der Ansatz dieses einen Orientierungsseminars, das wir jetzt häufiger durchführen, besteht erstmal darin, Aufklärungsarbeit zu leisten, damit man sich ein bisschen Klarheit darüber verschaffen kann, was das eigentlich alles bedeutet. Denn insgesamt hört und liest man in den letzten Jahren so viel über Burnout, dass vielleicht bei vielen auch die Orientierung eher nachlässt und schwieriger wird, als sich zu verbessern. Und man muss ja auch sehen, dass man für die Leute, die wirklich ernsthaft in Problemen stecken, natürlich sich auch nicht auszurechnen braucht, dass man denen mit einem Seminar weiterhelfen kann. Also diejenigen, die zu diesen Veranstaltungen kommen, das sind eher Leute, die entweder schon eine längere Geschichte hinter sich haben, die schon gesundheitsbedingt ausgefallen sind bei der Arbeit, auch neue Wege vielleicht bei der Arbeit für die Organisation von Abläufen versucht haben zu beschreiten. Es sind aber auch zum Teil Menschen, die einfach im Kollegenkreis sehen, da gibt's den einen oder anderen Kandidaten, der kommt eigentlich nicht mehr so richtig damit durch. Ich kann es für mich noch nicht einschätzen. Bei mir funktioniert es im Augenblick noch, aber ich kann schon die Grenze sehen. Es kann nicht immer so weitergehen. Und vor dem Hintergrund ist das, was Frau Dr. Schonert-Hirz beispielsweise auf den Seminaren an Informationen für die Teilnehmer aufbereitet, dient erstmal sehr der Orientierung und nicht der konkreten Hilfe im Einzelfall, weil man das nicht auf einem Seminar machen könnte. Aber es zeigt sich, dass schon mal viel gewonnen ist, wenn man aus fachkundiger Hand das, was man ansonsten in Fernsehzeitungen oder am Kneipentisch über Burnout hört, mal ein bisschen besser sortiert bekommt und dann die Informationen auch für sich selbst besser einordnen kann.
Walter, die Arbeitsaufträge in dieser Menge, die kommen ja irgendwo her, aus dem System oder von Führungskräften. Kann man da nicht an die Führungskräfte rangehen und sagen, ihr müsst mehr dafür kämpfen, zum Beispiel mehr Stellen zu schaffen oder Aufträge extern rauszugeben, als diese Mitarbeiter bis in den Burnout zu treiben?
Das ist eine wohlgemeinte und auch wohlklingende Forderung, die aber eigentlich auch ja in vielen Fällen von folgenloser Richtigkeit ist. Man kann das immer sagen, man hat damit immer recht. Und gleichwohl ist es aber in der Praxis nicht so, dass irgendwo der böse Chef, der böse Abteilungsleiter sitzt, der die Leute in den Ruin treibt, sondern der ist auch nur immer irgendein Unterhäuptling. Und natürlich kann man darüber nachdenken, ob die Beschäftigten in Behörden kollektiv in den Aufstand treten sollten und sagen, wir arbeiten so nicht mehr weiter. Es ist aber nicht wirklich eine Handlungsoption.
Und redet ihr denn auch mit den Führungskräften darüber?
Was wir im Augenblick machen, ist erstmal die Orientierung für diejenigen, die sich direkt betroffen fühlen von Überlastungserscheinungen. Was wir jetzt aber, um das Thema nicht auf der Ebene verharren zu lassen, vorbereiten, ist, dass wir ab Sommer auch einen zweitägigen Workshop auf den Weg bringen, der sich gezielt an die Führungskräfte wendet, wo es also nicht darum geht, ich fühle mich selbst überfordert und überlastet, was kann ich tun, sondern ich habe eine Arbeitseinheit, ich trage hier die Verantwortung für so und so viele Mitarbeiter im Team, im Referat, in der Abteilung. Und ich weiß, ich kann an dem Arbeitsaufkommen insgesamt selber auch wenig ändern, denn das bekomme ich nun auch wieder von außen vorgegeben. Ich sehe aber, dass wir insgesamt an der Grenze angekommen sind und ich sehe in meinem Team, in meinem Mitarbeiterstab verschiedene Personen, die gefährdet sind, dass man sie überfordert, wo es dann darum geht, diesen vorgesetzten Wege aufzuzeigen, wie sie besser die Lage einschätzen können, was für Möglichkeiten es gibt, mit Mitarbeitern neue Dinge zu verhandeln, wenn jemand wirklich längere Zeit ausfällt zur Wiedereingliederung. Also das richtet sich jetzt gezielt mal an diejenigen, die nicht selbst betroffen sind, sondern Verantwortung für andere tragen.
Dr. Walter Metscher vom Bundesverband VHW war das über seine Seminare zum Thema Burnout. Und wir haben Greta Wagner von der Goethe-Universität Frankfurt gehört über ihren Kenntnisstand zu dieser, ja, nicht Krankheit, aber irgendwie eben doch Störung.
D-Radio Wissen.